herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Adlerblick, dem Impulsgeber-Podcast für Unternehmer und Führungskräfte. Schön, dass Sie wieder dabei sind.
Herzlich willkommen zu unserer heutigen Ausgabe. Ich freue mich heute, jemanden begrüßen zu dürfen, den ich vor einigen Monaten im Rahmen einer Veranstaltung kennengelernt habe. Seinen Namen kannte ich schon eine ganze Weile vorher, da bin ich ihm zum ersten Mal persönlich begegnet. Und als ich seinen Worten gelauscht habe, habe ich mir gedacht, mit dem Mann muss ich auf jeden Fall intensiver ins Gespräch kommen, weil der erzählt ja Dinge, die genau in unseren Kontext passen, aber etwas natürlich aus einem anderen Blickwinkel mit seiner Erfahrung. Und deswegen freue ich mich ganz, ganz herzlich auf Ralf Goldschmidt, der heute unser Gast ist. Und er wird eine Menge zu erzählen haben. Deswegen viele, viele Impulse und Ideen aus der heutigen Ausgabe. Ja, lieber Ralf, herzlich willkommen in unserem heutigen Podcast. Freue mich, dass du dir die Zeit nimmst. Und ich habe eben gerade schon der Ankündigung gesagt, wir haben so gesagt, Liebe auf den ersten Blick, so die ersten 7 Sekunden. Und uns hat ja jemand zusammengeführt, den wir beide ja gut kennen, unser lieber Erwin Hülscher. Ja. Und da auf einer Kundenveranstaltung habe ich dich dann zum ersten Mal live auf der Bühne gesehen. Und ich musste herzhaft lachen. Ich war fasziniert von dem, was du erzählt hast. Und
Danke.
Bist ja dann in die Gespräche eingestiegen und daraus ist ja jetzt schon so ein bisschen was entstanden und du hast auch vor 2 Wochen auf unserer Jahresveranstaltung schon einen ganz tollen Vortrag gehalten, auch mit viel, viel positiver Resonanz bei unseren Klienten und auch bei unseren Mitarbeitern. Und deswegen freue ich mich natürlich, dass wir heute jetzt auch nochmal einen Podcast zusammen machen. Und bevor wir jetzt da einsteigen und in die Inhalte reingehen, möchte ich dir natürlich erstmal die Möglichkeit geben, dich vorzustellen. Wer bist du? Was hast du gemacht? Und warum kommen wir heute hier zusammen, lieber?
Erstmal schönen Dank für die Einladung, lieber auf den ersten Blick. Das trifft es ganz gut. Da kommen wir vielleicht gleich nochmal drauf. Was nicht so richtig hinhaut, beim Fußball liegen wir gleich ein bisschen auseinander. Auch wenn ich die Fohlen nicht ganz übel finde. Aber mein Herz schlägt dann hier doch eher für den FC.
Ja, wir haben gerade schon überlegt, ob Sinn macht heute die Aufnahme vor dem Derby.
Ja, genau.
Es könnte sein, dass unsere Beziehung erstmal kurzfristig belastet, aber das müssen wir dann zumindest mal ausblenden.
Aber Andreas, aber vielleicht besser vorher als nachher, weißt du?
Nachher wirst du nicht mehr so viel zu lachen haben.
Da reden wir dann morgen nochmal drüber.
Ja, ich rufe dich an, da kannst du dir sicher sein.
Ich bin mal gespannt. Okay. Schönen Dank auch heute dabei sein zu dürfen in dem tollen Adler-Podcast. Ich habe etliche Folgen dann mir auch schon mal angehört. Wer bin ich? Ralf Goldschmidt. Bin seit 30 Jahren als Trainer-Coach unterwegs und die letzten 15 Jahre viel mit Vorträgen, mit Keynotes, wie wir es da bei Erwin auch kennengelernt haben. Und ich habe so 2 große Themen, die mich beschäftigen. Das eine ist so seit 30 Jahren, da würde ich mal drüber schreiben, Lebenskunst. Also wie kriege ich mein Leben so auf die Reihe und so geführt, dass ich, wenn es irgendwann mal vorbei ist, hoffentlich sagen kann, wow, das war ein erfülltes Leben mit allen Höhen und Tiefen, die natürlich dazugehören. Und in den letzten 15 Jahren insbesondere also die Frage, zukunftsfähig, also Zukunft der Arbeit, Zukunft der Arbeitswelt, Unternehmen dabei zu begleiten und Menschen in dieser Arbeitswelt zurechtzukommen, um sich zukunftsfähig zu machen, soll heißen, in 3, 5 oder 10 Jahren hoffentlich auch noch vorne mitzuspielen. Und was da dann eben so alles dazugehört, um da hinzukommen. Ne? Ansonsten, ich lebe in Köln, bin Winzersohn eigentlich von der Mosel, habe 4 wunderbare Kinder, liebe meinen Job und werde das wohl auch eine Weile tun und künftig und hat ja schon begonnen, dass wir 2 zusammen das auch machen. Und was mich ja auch angefixt hat, als wir uns da beim Erwin getroffen haben, bevor ich die Keynote hatte und mitkriegte, was da in den letzten Jahren passiert ist, und ich war vor 10 Jahren schon mal da, und dachte, ey, wow, das ist ja total irre. Und dann der Mensch, der da wesentlich mit zu beigetragen hat, du bist und CIC. Also ganz wunderbar. Also Trainer, Coach, bin von der Ausbildung her. Vielleicht, es gibt hier so einen schönen Satz, vernünftig ist wie tot, nur vorher. Ich war mal vernünftig und habe damals meine eine Ausbildung gemacht bei einer Bank, bei der Genossenschaftsbank damals an der Mosel. Bin dann einmal nach Köln, habe mir einen Traum erfüllt. Ich wollte immer Sport studieren, war dann hier wegen der Sporthochschule nach Köln. Habe dann aber noch Volkswirtschaft parallel dazu gemacht. Also bin diplomierter Volkswirt und Sportwissenschaftler und hatte in beiden Studienrichtungen damals schon so einen Sport und Leistungspsychologie, Sport und Leistungspsychologie als Schwerpunkt und Wirtschaftssozialpsychologie an der Uni. Und dann kam ich wie die Jungfrau zum Kinde letztlich in diesen Coaching- und Trainingsbereich. Habe dann ein Dutzend Trainer- und Coach-Ausbildungen gemacht und dann irgendwann das komprimiert in Vorträgen, um Leute wirklich zu inspirieren, um auch anzustiften, sich fit zu machen für diese Arbeitswelt der Zukunft.
Ja, das kriegst du auf jeden Fall sehr, sehr gut hin. Und es ist ganz spannend, auch wenn du das nochmal so erzählst, ja, dann wie viele Parallelen wir ja auch haben. Das wird mir dann immer wieder bewusst. Ich habe ja auch irgendwann mal Sport studiert, habe mich dann auch mit den Wirtschaftsthemen auseinandergesetzt und so weiter. Also von daher wirklich viele Parallelen. Und wir wollen auch aufklären, weil natürlich viele kennen die Zusammenhänge, aber nicht alle. Wenn wir hier über Erwin reden, dann reden
Ja.
wir über Erwin Hülscher, ja, Inhaber ja, Kopf von Heidkamp und Hülscher, einem sehr, sehr innovativen Bauunternehmen, Sieger
Absolut,
des
ja.
Deutschen Baupreises, ja, und auch langjähriger CEC-Klient. Und wir haben auch, je nachdem, wer wann wie was hört, ja, auch eine sehr spannende Podcast-Folge mit Erwin Hülscher gerade aufgenommen, auch die jetzt auch eben dann in die Ausstrahlung kommt. Also von daher kann man sich auch da nochmal informieren, wie er es vor allen Dingen auch hinbekommen hat, Mitarbeiter nachhaltig in sein Unternehmen zu integrieren, zu was das geführt hat und so weiter. Also wie gesagt, von daher, das sei schon mal gespoilert. Ja, es gibt eine Podcast-Folge recht aktuell, auch mit Erwin Hülscher. Und Erwin Hülscher hatte auch auf unserer Jahresveranstaltung tatsächlich den Eröffnungsvortrag gehalten und du ja den Schlussvortrag. Von daher haben sich ja auch die Kreise geschlossen. Also deswegen das nochmal so ein bisschen im Hintergrund. Und ich muss auch sagen, wir haben gerade, das muss man, den Ball muss ich auch nochmal kurz aufgreifen, so euphorisch über das anstehende Derby geredet. Wenn die Folge ausgestrahlt wird, ist es ja schon gespielt und einige werden schon schmunzeln, weil einer von uns beiden auf jeden Fall mit seiner Prognose falsch lag. Also, das muss auch noch kurz gesagt sein. Also von daher, ja, jetzt können wir einsteigen. Und lieber Ralf, du hast gerade schon deine Geschichte so ein bisschen erzählt. Ja, du kommst von der Mosel, ja, und hättest heute auch sicherlich eine sehr solide Banklaufbahn da irgendwo machen können, ja. Und was hat dich dann in die Welt ja gebracht? Warum bist du dann da weggegangen, hast dieses Leben da in geordneten Bahnen? Und du wirst sicherlich auch noch mal ein bisschen dazu was erzählen, wie es da so ablief zu der Zeit, wo du da warst, ja. Was hat dich da motiviert, quasi weiterzumachen, nicht da zu bleiben? Weil ich meine, du bist in behüteten Verhältnissen groß geworden, in sehr soliden Rahmenbedingungen. Das hätte doch auch so weitergehen können, oder?
Ja, hätte vielleicht, aber das war, also ich werde Hut ab von meinem Vater, der neulich 93 geworden ist, er lebt noch und er war Winzer. Und jetzt bin ich ja nicht Winzer geworden. Ne? Und der hat damals gesagt, ich habe gestern Abend noch bei einer Veranstaltung in Essen noch beim Abendessen die Geschichte erzählt. Wie er mich, da war ich so 16, 17 vielleicht, fragte oder gerade in der Oberstufe oder im Gymnasium und sagte so zu mir, sag Ralf, du stellst dich echt nicht doof an im Weinberg, im Wingert und im Keller, aber ich glaube, das ist nicht wirklich dein Ding. Ne? Und ich hatte damals die Gelegenheit, die Möglichkeit nicht, sein Vater ist im Krieg dann in der Gefangenschaft verhungert, er war Einzelkind, depressive Mutter zu Hause, er muss dann mit 13 runter von der Schule und alles schmeißen mit bucklige Verwandtschaft und so weiter und so fort. Und sagte, ich hatte damals nicht die Wahlmöglichkeit, ich will, dass du machst, worauf du Lust hast. Ne? Das fand ich total groß und er wusste oder er ahnte jedenfalls, und so kam es dann auch, dass das mit dem Weinbau in der Mosel echt schwierig werden würde. Also es war dann auch, also er musste erst mal nach 15 Jahren selber in die Bütt wissen, dass das danach zu Ende ist. Es war klar, meine Schwester macht erst recht nicht weiter. Und ahnend, dass wenn er dann aufhört, dass alles, was mal was wert war, nicht mehr viel wert sein wird. Damit behielt er recht. Aber finde ich große, große Entscheidung, wenn wir heute über Unternehmensnachfolge reden. Ich hatte damals Kumpels, da wurde mit Enterbung gedroht, als es noch was wert war, wenn sie nicht weitermachen. Naja, und dann dachte ich, Sportstudium, hatte ich total Bock drauf. Ich war jetzt recht vielseitig und nirgendwo so richtig Spitzenklasse. Und dann dachte ich erstmal, was damals. Eine Banklehre, als das noch ein seriöser Beruf war, da bei der Raiffeisenbank. Und ich konnte dann meinem Vater noch so 2, 2,5 Jahre noch im Weinberg helfen. Der hat damals gesundheitlich, er kriegte eine neue Hüfte und das war alles nicht gut. Und ich hatte so was Solides, das freute meine Eltern natürlich irgendwie auch. Und mein Vater war auch ein guter Sportler und dann bin ich nach Köln. Und ich hatte eine traumhafte Kindheit da in diesem Dorf. Also bis 14, 15 war das super. Und dann, da ist aber weit und breit nichts drum rum. Stunde nach Koblenz, Stunde nach Trier und zwischendrin ist wenig. Und dann da ja, dieser Traum. Dann habe ich mich an verschiedenen Unis beworben und die Eignungstests gemacht, damals Saarbrücken, Mainz, hatte noch eine Bewerb oder war angemeldet noch für einen Test in Bayreuth. Das war damals das erste Mal Sportökonomie machen konnte. Dachte, die Verbindung ist vielleicht auch ganz gut. Dann bin ich nach Köln zum Eignungstest. Ich war in Köln, ich war in der Sporteschule, ich habe die Stadt gesehen. Ich sagte, ey, Bayreuth sage ich sofort ab. Hier, wenn ich den Test hier bestehe, dann geht es nach Köln. Und dann, ja, was machst du mit Sport danach? Ne? Ist ja auch nicht so. Also viele haben dann hier Kommilitonen, die haben nach 14 Semestern Sport dann hier als Kabelhilfe bei RTL angefangen. Und ich hatte im ersten Semester gleich mit bisschen Rücken und Knie und dann dachte ich, vielleicht sinnvoll noch was anderes zu machen. Und dann habe ich dann parallel an der Uni, bin dann immer hin und her gependelt, VWL studiert, später noch ein Stipendium gekriegt an der Elite-Uni in Mailand, an der Bocconi, für so ein internationales Management- und Aufbaustudium. Ja, und dann, also das war eine meiner, neulich wurde ich mal gefragt, was war die beste Entscheidung meines Lebens? Ob es die allerbeste war, weiß ich jetzt nicht, aber es war auf jeden Fall eine gute, zu sagen, ey, wo ist Herzblut drin, wo ist Leidenschaft drin, was ist das, was ich wirklich, wirklich machen will? Und dann war Sport einfach, also Sport hat auch mehr Spaß gemacht als das VWL-Studium, wie du dir vorstellen kannst.
Ja, das stimmt. Ja, lieber Ralf, wir stehen vor spannenden Herausforderungen, ja, im Moment in der Wirtschaft, ja, Transformationsprozesse hoch und runter mit allem, was dazugehört, ja. Und du beschäftigst dich ja nun auch viel damit, ja, in deinen Arbeiten, in deinen Vorträgen. Und warum müssen wir denn jetzt heute da so anders auf einmal denken? Warum sind wir denn da so herausgefordert auf einmal in allem? Warum müssen wir uns denn neu ausrichten und neu orientieren? Und da würde ich dich bitten, vielleicht mal so ein bisschen deinen Einstieg auch zu geben, wie du die aktuelle Situation siehst und wo du die Herausforderungen natürlich auch siehst für den Einzelnen oder auch für die Gemeinschaft in Unternehmen.
Werbung.
Seit 8 Jahren arbeiten wir mit einer Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungskanzlei mit angeschlossener Rechtsberatungssozietät in Gießen zusammen, nämlich die Westprüfung. Und natürlich hat jeder ja irgendwie so seinen Steuerberater und viele haben auch einen Wirtschaftsprüfer und viele haben auch einen Anwalt, der sie in vertragsrechtlichen Dingen und anderen Themen begleitet. Und wir begleiten die Westprüfung schon seit vielen Jahren mit Strategie und mit Kulturprozess. Und ich muss sagen, ich bin immer wieder beeindruckt, wie dann in Gesprächen, die ich dann mitbekomme, weil wir ja über die Quartalsberichte oder über die Strategiechecks ja auch reden, dann Themen höre, die mich auch in meinem Unternehmen extrem beschäftigen oder auch beschäftigt haben. Und wenn ich dann sehe, dass da zum Beispiel Experten in der Rechtsberatung sitzen, die sich mit dem ganzen Thema Markenrecht und IT-Sicherheit ja auseinandersetzen, dann haben bei mir die Glocken ganz groß ja angefangen zu läuten. Und ich habe mir auch Gedanken darüber gemacht, ist denn meine Marke überhaupt richtig geschützt? Und was passiert denn, wenn auf einmal irgendjemand sich CIC nennt? Ja, hab ich denn da überhaupt eine Handhabe oder was kann ich da tun? Und da habe ich mit den Experten der Westprüfung auch darüber sofort gesprochen und die haben mir hier ganz, ganz tatkräftig geholfen, meine Marke zu schützen und zu sichern. Und natürlich geht es auch darum, das Thema IT-Sicherheit, was wir ja auch von anderer Seite bei uns in der CEC Finance auch thematisieren, aber jetzt hier auch von der rechtlichen Seite auch mal genau überprüfen zu lassen, was muss ich denn da tun, dass ich wirklich IT-Sicherheit bei mir im Unternehmen auch gewährleistet habe. Und hier ist auch jemand wie der Herr Höcker auf jeden Fall ein sehr, sehr guter Ansprechpartner, der mir hier auch weiterhelfen kann. Und dass ich natürlich die anderen Dinge, die rund um die eigentlichen Bereiche der Steuerberatung, Wirtschaftsprüfung und Rechtsberatung natürlich hier in besten Händen auch habe, das ist natürlich auch selbstredend. Also von daher, ich kann es nur empfehlen, mal mit jemandem von der Westprüfung sich auszutauschen. Und die Gelegenheit besteht ja auch immer bei unseren CEC-Veranstaltungen, wo natürlich die Westprüfung ja auch immer als unser Klient und Partner auch vertreten ist. Und deswegen ein Gespräch mit der Westprüfung bringt auf jeden Fall einen Mehrwert.
Werbung Ende.
Na, es ist ja seit Jahren, also wenn ich so zurückdenke an die Mosel, ich mache das in dem Vortrag gerne an einem Pendelhof deutlich, wie beschaulich die Zeiten damals waren. Ich habe da so ein Chaos-Pendel dabei, wo wir die Zeit, wo wir gefühlt hatten, Eddie, die Welt ist irgendwie noch in Ordnung. So richtig in Ordnung war sie natürlich auch nie, aber so das Gefühl, so ein Pendel, was so hin und her schwingt, ne, so ein Winzer, der hat die Arbeiten, richten sich nach den Jahreszeiten, da gab es noch bessere, mal schlechtere Jahre. Aber man hat geheiratet, blieb sein Leben lang zusammen und das war relativ gemütlich, auch damals so bei der Bank, ne? Also wenn du damals bei einer Bank gearbeitet hast, hast du dich für eine dauerhafte seelische Konsolidierung entschieden. Das war, ging relativ gemütlich zu da. Und dann mal so ein Zeit, also war die Zeiten früher. Und dann so ein Zeitsprung, dann war so, boah, der Druck nahm zu, in egal welcher Branche, in Bank, aber eben auch so dieses Vertriebsdruck, Effizienz muss erhöht werden, Effektivität, so Projekte mussten gemanagt, Prozesse optimiert werden, so das Bild von so einem Hamsterrad, was ich dann drehte. Für manche auch ein bisschen schnell, dass sie mal aus der Kurve geflogen sind. Aber dieses Hamsterrad hatte zumindest den Vorteil, dass man zumindest den Eindruck hatte, das Gefühl hatten, wir wissen, in welche Richtung das läuft, ne? Wir reden da vielleicht ein bisschen schnell, aber es war klar, das ist irgendwie immer noch vorausschaubar, vielleicht nicht ganz berechenbar, nicht alles kontrollierbar, aber das Gefühl war da. Einmal Banker, immer Banker, hat bei mir zwei auch nicht hingehauen, aber so, das war so, ja, dann immer noch so der Fall. So, und dann kam dann dieser Bruch, und ich war in den Nullerjahren, in 10er Jahren noch ganz viel in DAX-Unternehmen unterwegs, und die kriegen plötzlich mit in dieser globalisierten Welt, boah, so irgendwie, es läuft nicht mehr, wir kriegen einen ganz anderen Gegenwind, das Tempo nimmt zu, die Vernetzungen wurden ganz andere, und die haben gemerkt, also diese als dann die Begriffe, die Disruption, als das hochkam, dann die Digitalisierung ging irgendwie los, und boah, irgendwie, und diese sogenannte VUCA-Welt, in der wir dann heute leben, also volatil, ungewiss, komplex und ambig oder mehrdeutig, wo nichts mehr kontrollierbar, nichts mehr machbar ist, und die Leute, Mist, Mist, Mist. Also das, was früher gut funktioniert hat, womit wir als Unternehmen, oder damals bei den Konzernen, bei den Internationalen ging es eigentlich los, boah, das klappt alles nicht mehr richtig. Wir müssen irgendwas anders machen. Und dann kam es, wir müssen irgendwie, dann haben sie das ganze C-Level, die ganzen CEOs, CFOs, COOs, CTOs, CIOs, wie sie alle heißen, in Silicon Valley geflogen, um mal zu gucken, wie machen die das denn da, die Apples und Googles und so weiter, und kamen dann, sagten, boah, das ist ja irre, wie die hier arbeiten, die wollen ja gar nicht mehr nach Hause, und was die alles gewuppt kriegen. Ja, haben dann auf dem Rückflug völlig enthusiasmiert sich schon die Schlipse vom Hals gerissen, ne? Unterwegs schon die Sneakers bestellt, wenn sie landen, haben dann zu Hause ein paar Wände eingerissen, und Open Space, ein bisschen Desk-Sharing gemacht, einen Kicker hingestellt, fingen an, die Leute zu duzen und dachten, so, wir machen das, also irgendwie wird es jetzt auch so gehen. Was aber nicht funktioniert, da haben sich viele blutige Nasen geholt, aber es war klar, es muss was anders laufen. Das Wort der Stunde oder der Jahre damals war dann, wir müssen alle, jeder Einzelne, jedes Team, jedes Unternehmen muss agil, agil, agil werden oder agile, klingt noch ein bisschen geiler. Ja, wenn du heute irgendwo hinkommst und nimmst den Begriff in den Mund, da kotzen die Leute schon im Strahl. Aber natürlich ist was dran. Und dann war für mich so die spannende Frage, ich war bei vielen von den großen Konzernen so am Anfang dabei, die alles Mögliche ausprobiert haben. Da haben sie ein bisschen New Work, dann fingen sie an, Hierarchien abzubauen. Dann, aber meistens haben sie irgendwie so Innovationslabs, haben die ein bisschen was rumprobieren lassen. So die 10% der Open-Minded-Leute und der, die so agile Eindrücke machten, die fanden das auch super, kamen dann zurück in die Linie, sind dann da gnadenlos gescheitert. Also vieles, was dann da auch in die Grütze ging, aber wie immer, wenn man was Neues ausprobiert, und man kann nicht übertragen, was, ne, bei den Konzernen dann, was im Silicon Valley funktioniert, auf irgendein mittelständisches Unternehmen oder auf einen deutschen Konzern oder einen Mittelständler in Frankenberg beispielsweise. Und das fand ich dann spannend, und dann hat mich total inspiriert. Frederic Laloux, der vor 10 Jahren dieses Buch Reinventing Organizations geschrieben hat, hat mich damals mit dem Thema New Work, also als bisher ja mittlerweile auch zu einem Buzzword irgendwie verkommen, und Friedrich Bergmann, der mal die Grundlagen dafür gelegt hat, fand das total inspirierend und habe dann gedacht, okay, das muss in die Welt bringen, weil die Welt braucht, also so wie sie es bis jetzt gemacht haben, das haut halt nicht mehr hin. Habe mich sehr intensiv damit beschäftigt, dann in vielen Unternehmen, habe immer wieder Menschen und Kooperationspartner gesucht, die da in der Umsetzung auch gut sind. Also da, ich war da auch in der Umsetzung natürlich dabei, aber eher sehe mich eher als derjenige, der die Inspiration da reinbringt und die anstiftet und die Impulse gibt. Und wie schön, dass wir uns gefunden haben, jetzt einer, der Umsetzung und nicht so ein, nee, weißt du, nicht so ein, dann du siehst ja auch, ich habe so viele 25-Jährige kennengelernt, die haben gerade ihren Bachelor, Master gemacht, fanden diese Ideen super, haben aber nie ein Unternehmen kennengelernt, wissen nicht, wie es ein Mittelständler tickt, wissen nicht, wie ein Konzern, und wie kriege ich das denn umgesetzt, wenn Leute 25 Jahre einfach so schon sozialisiert sind in der, also als Führungskraft, als Mitarbeiter, und die sollen jetzt ganz anders, und dann kommen die mit ihren soziokratischen und holokratischen Ideen und ey, Alter, so geht's nicht. Naja, und so ging das dann los, und es gibt ja vieles oder viele Bereiche, in denen man da einsteigen kann, wo es darum geht, mal da anzupacken und mal nicht jeden Stein von rechts auf links zu drehen, aber zu gucken, wo sind wir denn wirklich so gut aufgestellt, dass wir vielleicht schon zukunftsfähig sind. Aber die Erfahrung haben wir beide gemacht. Boah, da ist bei vielen viel, ganz viel Luft nach oben.
Ist ein ganz spannendes, natürlich komplexes Thema, was du da auch anreißt. Und genau wie du sagst, ja, die Einflüsse, die von außen natürlich kamen oder kommen, was machen die da im Silicon Valley, ja, was ja vor einiger Zeit natürlich so als die neue Zukunft ja hier jeden irgendwo tangiert hat. Ja, so jetzt, was machst du für ein Unternehmen hier in Deutschland? Was machst du daraus? Ja, und ich meine, wenn wir da mal auch reingehen und sagen, ich meine, du hast ja die unterschiedlichen Konstellationen, du hast natürlich das Thema Führung, also was bedeutet das für die Führung, ja, was bedeutet das letztendlich für einen Einzelnen, fürs Individuum, ja, was bedeutet das für ein Team in der Komplexität, und was bedeutet das für die Organisation, für die Organisationsstruktur, ja, deswegen vielleicht gehen wir da mal so ein bisschen in die Themen auch rein, was du da siehst, auch weil wir können gerne mal mit dem Thema Führung anfangen. Also was bedeutet das aus deiner Sicht für die Führung in einem Unternehmen, für die Führungskräfte in einem Unternehmen? Wie siehst du das?
Ja, sagen wir mal, dass sich Führung ändert, gleich gerne dazu vielleicht voraus, davor noch gesagt, unter anderem, warum muss sich Führung einfach auch ändern? Und wie sehen Organigramme der Zukunft eher aus? Ne? Wir haben immer noch klassischerweise, wie vor 100 Jahren, als die Unternehmen gegründet wurden, immer noch diese klassische Linienhierarchie, na, oben C-Level, Vorstand, Geschäftsleitung, und dann die Bereichsleitung, Abteilungsleitung, Teamleiter, und dann das Fußvolk quasi, was dann, also oben wird gedacht und unten wird gemacht, so ein bisschen diese Strukturen. Und die sind in dieser hochkomplexen und dynamischen, ungewissen Welt, das ist dann eher ein Auslaufmodell. Also nicht wiederum, dass von heute auf morgen alle Hierarchien irgendwie abgeschafft werden. Aus verschiedenen Gründen wird da immer noch was von übrig bleiben. Aber in der Tendenz wird das anders. Warum? Weil in so einer klassischen Linienhierarchie, wenn die Entscheidungen immer weiter oben getroffen werden, das einfach ewig lange dauert, bis hier von da, wo eine Frage, wo ein Problem auftaucht, also es dauert einfach ewig. Dann entsteht in so einer Linienhierarchie typischerweise eher so ein Silo-Denken. Also die eine Abteilung ist oft mehr im Wettbewerb mit der anderen als mit dem Wettbewerber da draußen. Dann ganz wichtiges Thema, das Thema Verantwortung. Viel Verantwortung auf ganz wenigen Schultern. Ne? Und die kriegen immer, sind immer dieselben Leute, die immer noch was obendrauf gepackt kriegen. Und ganz viele Leute machen halt so ein bisschen Dienst nach Vorschrift vielleicht auch. Und dann ist das hoch, hoch unattraktiv für gerade für wirklich gute Leute. Also meine beiden großen Söhne, beide in der KI und in so Startups dann noch unterwegs, als sie diese Praktika gemacht haben damals im Studium, dann sagen, ey Papa, hast du auch mal in so einem Laden gearbeitet, so eine klassische Hierarchie, wie hast du das ausgehalten? Sagt der mein Chef, den ich da jetzt habe, so ein Praktikum, das ist ein netter Kerl und irgendwas kann der bestimmt irgendwie auch, aber auf dem Job, den du sitzt, ist der denkbar ungeeignet. Und nur mal angenommen, ich würde jetzt nach dem Praktikum und nach dem Studium da einsteigen und ich wollte an dem vorbei nach oben, der müsste sterben, ja, oder zumindest in Rente gehen. Also das ist hoch unattraktiv. Ja, und dann ist es ja so, dass wenn früher da oben das C-Level ganz viel Wissen und Know-how hatte, das kann er ja heute in egal welcher Branche gar nicht mehr haben. Das sind ja oft die Leute, die unten, die wissen ja viel besser Bescheid im Detail. Und dann wäre es auch schön, wenn die auch die Entscheidungen treffen dürfen, auch die Kompetenzen irgendwie dafür kriegen. Ein Azubi hat mich vor ein paar Jahren mal produzierendes Gewerbe, da war so eine Veranstaltung bei denen auf dem Hof oder auf dem Gelände. Und der holte mich dann so am Tor ab und das war ein bisschen größer und wir sind da durchgelaufen, haben ein bisschen Zeit zu reden. Und dann fragt er mich, Herr Goldschmidt, worüber reden Sie denn da gleich? Und dann kam so ein bisschen ins Gespräch. unter anderem auf das Thema. Und dann sagte der zu diesem Know-how und Wissen da oben, sagte, Herr Goldschmidt, warum soll ich meinen Chef fragen, wenn ich einen kenne, der Ahnung hat? Ne? Also das trifft so. Also und wenn wir Unternehmen künftig viel mehr sehen, wie der Lalou hatte damals den Begriff, wie ein Organismus. Also nicht wie so ein starres Gebilde, sondern wie ein Organismus. Wie funktioniert ein Organismus? Dann müssen wir da, also Hierarchie wird nicht ganz verschwinden, aber es wird mehr so in Teamhierarchien gehen, ganz anders organisiert. Und dann muss sich Führung einfach auch ändern. So, und da sind auch dicke Bretter zu bohren. Also wenn wir jetzt, wir sind ja beide fast gleich alt, ich bin noch ein bisschen älter. Als Boomer. Habe ich durchgehört, Boomer, wir sind so die Generation zwischen gepflegt aussehen und gepflegt werden. Aber ich habe ja auch bei zwei Unternehmen gegründet und die sind nie, ich bin in der Tiefe meines Herzens nicht wirklich Unternehmer, also es geht irgendwie, aber im Geiste bin ich irgendwie so ein Freigeist und ein Freiberufler. Aber wir so sozialisiert wurden, als Chef, du übernimmst Verantwortung, triffst die Entscheidungen und die sollst du jetzt abgeben an an die Leute quasi unter dir. Und die sollen Entscheidungen machen. Die schreien ja auch nicht alle danach, das zu wollen, wenn sie 30 Jahre sozialisiert wurden. Sie kriegen gesagt, was sie machen sollen. Bauen jetzt dieses andere Bild von Führung, dieses Leute wirklich ins Boot nehmen, Verantwortung abgeben. Eher so die Rolle als Coach, als Unterstützer, als Entwickler, als Sinnstifter, alles, was da so drinsteckt. Oder als Überschrift könnte man in Englisch dieser Begriff Servant Leadership, also der Chef, die Chefin als Kümmerer. Ne? Und wenn ich dann, du kennst auch, du hast auch mit so alten Haudegen zu tun als Unternehmer. Was? Ey, das ist meine Kohle? Ich als Kümmerer, bitteschön, was ist denn das für ein Verständnis? Wie sich die Welt gerade ist, man tut gut daran, es so zu sehen. Und ich finde so eine vielleicht, ihr Lieben, die den Podcast jetzt gerade hört und ihr seid Führungskräfte und ihr habt gerade vielleicht auch das ein oder andere Bewerbungsgespräch mal laufen, falls ihr Leute findet, die sich bewerben, ne, einem Bewerber, einer Bewerberin mal die Frage zu stellen, gleich am Anfang, liebe Bewerberin, was brauchst du, was brauchen Sie, um sich hier wohlzufühlen, aber nicht nur wohlzufühlen und weil man ein bisschen schickimicki und es gibt Obst und sonst und sowas, um sich hier wohlzufühlen und einen richtig geilen Job zu machen. Was brauchen Sie dafür? Ne? Und dann zweite Frage, was kann ich als Ihr Chef, was kann ich dazu beitragen? Und mal hören, wie tickt der denn? Wie, ne? Und das ist die Frage, der früher viel Coaching und so Job gehört, fast nie, also nie gehört. Aber da entwickelt sich Führung. Also wie kriege ich die Leute mit ins Boot? Wie kriege ich die Verantwortung? Wie kriege ich Teameffektivität und so weiter erhöht? Und das ist ein Riesenjob. Und das wissen wir auch, wenn das Team, also was ist der Hauptfaktor, auf den es ankommt, damit aus einem Team wirklich ein Hochleistungsteam wird? Es gibt natürlich viele Dinge, die eine Rolle spielen. Also du musst eine gemeinsame Ausrichtung haben. Da bist du ja auch gerade, macht ja ganz viel auch mit, wenn es um Visionen, Mission und wie kriegen wir das umgesetzt. Und das ist das, wofür was ihr da macht, wahnsinnig schätze. Also vieles, was nötig ist, aber zentraler Faktor, das Begriff dafür, psychologische Sicherheit. Dahinter steckt eine Vertrauenskultur. Also psychologische Sicherheit heißt, dass wenn ich Mitglied dieses Teams bin, dass ich das Gefühl habe, ich kann angstfrei meine Meinung sagen, sein, wie ich bin, mal was Kritisches sagen, mein kritisches Feedback, meine dumme Frage stellen, vielleicht auch mal einen Fehler machen, ohne dass ich Sorge habe, ich werde von meinen anderen Leuten gedisst oder vom Chef an die Wand genagelt. Ja. Und da ist Führung, dieses Verständnis, also dieses, um es kurz zu machen, einmal kann Hierarchie mit Komplexität nicht wirklich umgehen, da habe ich eben die Punkte für genannt. Was wollte ich jetzt sagen? Um es kurz zu fassen, das ist gerade der Gedanke.
Okay,
Komme ich
du
gleich auch
hast,
mal drauf.
du, ja, du, ist auch ganz spannend, ja, auch wenn du das, ich habe es auch jetzt natürlich sehr intensiv reflektiert, was du sagst, ja, und du hast ja am Anfang in deinem Eingangsplädoyer gesagt, dass das Thema Agilität, ja, natürlich auf der anderen Seite aber auch ganz viel Negatives ausgelöst hat oder auch immer noch jetzt auslöst, jeder schreit danach nach Agilität, Agilität, ja, Auf der anderen Seite ist es ja genau das. Also wir reden ja
Ja.
in Organisationen ganz intensiv jetzt über das Thema Einführung
Absolut.
einer Orbit-Organisation. Also eine Orbit-Organisation beschreibt ja genau das, also wie wir Teams bilden, wie wir Brücken bauen, wie wir agiler werden und so weiter. Und ich glaube, dass das auch nach wie vor Unternehmen und auch Führungsteams auch fehlinterpretieren. Also, dass man auf der einen Seite natürlich, es muss ja eine Verantwortungshierarchie nach wie vor geben. Also es
Ja,
wird
absolut.
immer einem Unternehmen jemanden geben, der, wie gesagt, du hast, ich nehme die Bälle gerade nochmal auf, die du gesagt hast, ja, es wird natürlich immer auch heute in Unternehmen, natürlich gibt es die Inhaber, die auch letztendlich ja über das Geld Verantwortung
Ah.
tragen müssen, ja, egal wer es ist, ob es ein inhabergeführtes Unternehmen ist oder also es muss ja Entscheider geben, die sagen, wenn es jetzt auch gerade eine Krisensituation kommt, ja, geben wir jetzt dafür eine Million aus oder geben wir sie nicht aus, wenn das Geld knapp ist, oder treffen
Ja.
die Mitarbeiter Entscheidung so oder treffen wir sie nicht so und so weiter. Also eine Entscheidungshierarchie muss es ja geben, aber das ist ja kein Widerspruch, ja. Also die kann es ja auf der einen Seite geben, auf der anderen Seite kann es aber trotzdem Projektteams geben, Agilität geben und so weiter, ja.
Unbedingt. Und weil du das gerade ansprichst und wie hast du es genannt, also eine Verantwortungshierarchie.
Ja.
Aber es ist das Spannende, wenn du so ein Team hast, ein Projektteam, also sagen wir mal, ein Team, was vielleicht aus verschiedenen Bereichen zusammengesetzt ist oder auch innerhalb einer Abteilung. Und die Idee ist ja, möglichst denen die Verantwortung dann auch zu geben, der fachlich für dieses Thema, für dieses Projekt derjenige ist, der wirklich Bescheid weiß. Und nicht nur, weil der Abteilungsleiter hierarchisch oben drüber sitzt, dass er da vielleicht von dem Thema gar nicht so die große Ahnung, ne? Also, und dass derjenige auch ermächtigt wird, auch von allen anderen, dem man sagt, ey, du bist doch derjenige, der da wirklich einen Plan von hat und die Frage, und wir würden dir gerne die Verantwortung irgendwie übertragen. Und dann darf der da auch, dann hat der auch eine große Entscheidungsbefugnis, was vielleicht heißt, dass der eigentlich hierarchisch Vorgesetzte aber innerhalb dieses Teams mal in die zweite Reihe tritt und sich da auch quasi in gewisser Weise auch unterordnet. Ne?
Genau.
Und das ist und das ist meine Erfahrung so in den letzten 10, 12 Jahren, in den Momenten, wenn solche dann Piloten erstmal gemacht wird und die finden das auch erstmal alle gut, in dem Moment, wenn die Zahlen vielleicht mal nicht stimmen, geht es ganz schnell wieder zurück, Ober sticht unter. Ne, dann fallen wieder in die alten Muster ganz oft zurück. Und was ich da feststelle, dass oft so eine persönliche Reife, also weil so ein Ego von vielen Führungskräften dann einfach auch so groß ist. Ne, da sind, ich kenne es ja auch den Spruch, den Führungskräfte, diesen Ego, das ist so groß, das braucht eine eigene Postleitzahl. Ne, wo es dann um Status und Macht und so weiter geht. Und da finde ich, diese alte Erfahrung, die auch jeder schon gemacht hat, so A-Leute ziehen A-Leute, B-Leute ziehen nur C-Leute. Also weil die B-Leute die Angst haben, da könnte einer schlauer irgendwie vorbei, also halte ich den kleinen. Und das setzt also damit so in diese Orbit-Organisation reinzugehen und das so zu spielen, das braucht ein gerüttelt Maß an persönlicher Reife. Und
Ja,
der
genau.
Kampf, da fehlt es oft, ja.
Ja, und du hast schon richtig gesagt, ich will es nur auch nochmal unterstreichen, also wirklich diese Reflexion, ja, beziehungsweise die Selbstreflexion, das eigene Ego, ja, da ganz stark zurückzunehmen, ja. Und es ist natürlich eine Sache des Alters, also das ist richtig, ja, also klar, wir haben es ja jetzt auch noch mit vielen zu tun, die 60 plus sind, die natürlich in Geschäftsführerpositionen sitzen oder CEO-Funktionen sitzen etc. Ja, und wir haben natürlich aber auch Jüngere, die reinkommen jetzt, die 40-Jährigen oder auch sogar noch Jüngere, die 30-Jährigen, die immer mehr in Führungspositionen kommen. Aber dann ist es natürlich wichtig zu reflektieren, welche Persönlichkeitsprofile haben die. Und
Ja.
wir haben natürlich auch jetzt 40-Jährige, die in Führungspositionen kommen, die natürlich aufgrund ihrer Typologie, ja, natürlich so ausgeprägte Machtansprüche haben oder Rotpräferenzen haben in ihrem Verhalten, dass sie trotzdem hierarchisch agieren, hierarchisch kommunizieren und so weiter. Und dann natürlich auch gerade so eine Projektteam-Denke sehr schwer möglich machen oder sich in ein Projektteam reinzusetzen, wo vielleicht eine Person vorne sitzt als Projektteam-Verantwortlicher oder Verantwortliche, die eine hohe Expertise hat in diesem Bereich, die aber ein anderes Persönlichkeitsprofil hat. Und dann
Ja.
sitzt in dem Projektteam einer drin, der ist gar nicht der Projektverantwortliche, Projektleiter, hat aber ein ganz hohes rotes Insights-Profil mit einem hohen Machtwert und meint, er muss sich da behaupten, durchsetzen und lässt eigentlich den Erfolg dieses Projektteams gar nicht zu, weil sein
Ja.
Ego zu stark ist. ist. Ja, und das sind natürlich wichtige Erkenntnisse dann.
Das ist
Ja.
eine total spannende Sache. Das kann funktionieren. Also wenn die Selbstreflexion da ist, ne, ich glaube, bei dir, dein Rotanteil ist auch nicht ganz klein, ne? Und ich glaube, du bist so rot-gelb, weiß ich jetzt, so eine
Kommst du
Kombination.
da drauf jetzt?
Keine Ahnung, irgendwie so eine, ich hab nach von dir geträumt und irgendwo sind
Hast
so ein
ja
paar Farben.
bei dir das Profil schicken lassen. Ich hab's
Farben aufgetaucht. Aber das ist die Frage, aber wenn du die Reflexionsfähigkeit hast und weißt, das sind meine ganz ausgeprägten Tendenzen, nicht weiß, aber in so einem Projektteam, da wäre es hilfreich, mich immer ein bisschen zurückzunehmen, um das Team erfolgreich zu machen. Dann kann das sein, dass das mal eine Weile anstrengend ist, sich dem mal auf die Zunge zu weisen, sagen, ey, lass die anderen da mal, aber dann kann das gelingen. Nicht, dass du dann dein ganzes Leben so führst, dann wird es irgendwann stressig, das wird nicht funktionieren. Aber so projektbezogen oder mal sein Verhalten auf das, was notwendig ist, so ein Stück weit anzupassen, das kann ja gelingen, wenn es nicht super extrem ist. Aber dafür da sind wir bei dem Thema Reife, dann zu sagen, okay, puh, das genau, wenn ich aus einer, jetzt um in der Typologie zu bleiben, wenn ich eher so grün-blau, also eher so aus der introvertierten Ecke komme, also ein bisschen das Sozialere oder vielleicht das eher genauere und Detail, das sind ja so die Kernpunkte. Wenn ich weiß, also so tick ich und vielleicht ist es, wenn ich da Projektleiter bin, auch mal nötig auf den Tisch zu hauen oder sowas, dann fällt mir das vielleicht total schwer oder als Blau auch mal 5 Grad sein zu lassen. Oh, aber ich weiß, aber für das Projektteam wäre das total hilfreich und nötig. Da springe ich jetzt mal über meinen Schatten und kriege das auch mal hin. Also und dann ist ja die Frage, wie so ein Team dann wiederum zusammengesetzt ist, dass die, ne, dass sie, ich finde immer dieses, wie schön, wenn Teams komplementär zusammengesetzt sind und dann auch diese Unterschiede wertgeschätzt werden. Es ist super, dass der die Qualität mit reinbringt, die mir komplett irgendwie abgeht. Ne? Also wenn wir zwar, das ist, wenn wir zwei dasselbe Profil haben, ist eigentlich einer überflüssig. Also ne, so dieses schön, wenn da andere Qualitäten mit drin sind, setzt wiederum voraus diese Reflexionsfähigkeit und dann, ich weiß, so tick ich eigentlich und ich kann aber auch damit bin ich ja nicht, das ist ja nicht zementiert, dass ich in jeder Situation mich deswegen so verhalte. Ja. Aber total hilfreich für Teamzusammensetzungen, auch genau mit diesen Profilen dann zu arbeiten, mal ein Gespür dafür zu kriegen, wie ticken denn die anderen, was braucht der denn auch, damit der sich in diesem Team wohlfühlt und mit seinen Ideen dort durchkommt. Ja.
Werbung.
Bedingt durch die sehr, sehr schnellen Veränderungen und Transformationsprozesse sind für uns bei CEC in den letzten Jahren immer wieder Fragen entstanden, wo wir gesagt haben, wie können wir ein Unternehmen betriebswirtschaftlich darauf ausrichten und so aufstellen, dass es zukunftssicher gemacht ist. Und viele unserer Klienten wollen natürlich auch genau in der Zeit, wo zwar die Rahmenbedingungen schwieriger werden, trotzdem wachsen, wollen größer werden, wollen investieren, wollen natürlich entsprechende Controlling-Instrumente auch haben, um zu sehen, wo sie stehen, ein operatives Controlling-System, ein betriebswirtschaftliches Controlling-System. Dann heißt es natürlich, entsprechende KPIs ja zu bilden, ein Dashboard mit KPIs zu haben, dieses natürlich dann auch für die eigene Führung zu nutzen oder dann auch in Absprachen mit Partnern, sei es die Banken, die Steuerberater und sonstigen Wirtschaftsberater, natürlich auch hier gut genug gerüstet und aufgestellt zu sein, dass natürlich das, was ich aus dem Controlling heraus erkenne, natürlich auch tatsächlich für die Unternehmensprozesse und für den Strategieprozess auch wirklich passend ist und dass daraus rechtzeitig Entscheidungen ja getroffen werden können. Und so gibt es viele, viele, viele Themen rund um eine betriebswirtschaftliche Beratung. Und das war für uns die Motivation, die CEC Finance ja zu gründen in diesem Jahr. Und wir haben hier mit unserem Michael Benedikt einen Top-Consultant, der hier Head of Product ist in der CEC Finance, der einen Wirtschaftsprüfer-Hintergrund hat und der hier mit viel, viel Herzblut und viel Expertise Klienten, ja, Unternehmen zeigt, wie man sich besser aufstellen kann. Wer dazu mehr Informationen möchte, der kann sich gerne ja mit ihm in Verbindung setzen und natürlich alle Informationen dazu auch über unsere Homepage und über die Shownotes entsprechend auch erhalten.
Werbung Ende.
Jetzt sitzen wir zwei hier, wie es immer so schön heißt, jeder ist auch irgendwie Bundestrainer, ja, aber auf dem Platz ist die Wahrheit dann doch eine andere. Und wenn ich dann wirklich die Entscheidung treffen muss, jetzt sitzen wir hier, wie gesagt, entspannt am Tisch, ja, und reden über die Themen. Ich meine, du kommst ja aus Mannschaftssport oder hast Mannschaftssport auch erlebt, ja. Warum ist das so schwer aus deiner Sicht, das heute in die Unternehmen reinzubringen? Also warum sind die Menschen gerade in den Unternehmen so weit weg davon? Also warum sind da so viel die Themen Egoismen, Selbstthematiken, mit denen man sich auseinandersetzt auch, ja, und so weiter. Warum ist das so weit weg, das in einem Unternehmen ja auch zu leben oder da reinzukriegen? Wie siehst du das?
Oh, ich glaube, da kann man gesamtgesellschaftlich mal draufschauen und jetzt als Volkswirt in dem Wirtschaftssystem, in dem wir da unterwegs sind, seitdem das losging, also spätestens seit Reagan und Thatcher am Puls der Zeit damals waren und dieses Neoliberale stark durchkam, wo das Individuum, 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 diese Freiheit des Einzelnen, also es geht ja noch viel weiter zurück, so in den Vordergrund geschoben wurden und du kannst alles erreichen und achte auf dich und dieses ganze Solidarische immer weiter in den Hintergrund gerückt ist, also das hat das, glaube ich, alles massiv befördert und das alles, was das Soziale, das Miteinander, das Solidarische in den Hintergrund gedrängt wurde. Und guck dir an, wo gerade die Macher der Welt, also, ne, wie das mit den Autokraten immer weiter irgendwie nach vorne kommt und so diese sehr, sehr stark so eine Ich-Bezogenheit und du machst Karriere, du machst Kohle und das alles. Ich glaube, das hat seine Ursprünge zumindest daran. Und wenn jeder nur auf sich guckt und guck mal in die Gesellschaft, wenn es um Ehrenamt geht, sich für irgendwas einsetzen, wie nach Corona oder mit Corona das noch weiter in den Keller irgendwie gegangen ist. Und ich gucke, dass ich mein schönes Leben habe und was der Nachbar macht, das interessiert mich eben nicht mehr so sehr. Und was in der Gesellschaft breit macht, das kannst du ja nicht an der Unternehmens-, an der Firmentür, der Bürotür einfach mal so abgeben. Das wurde auch mächtig so gefördert. Und da so ein bisschen Gegenstand, wir sind soziale Wesen, das wissen wir auch alle, ne? Und wie schön das ist, in so einem, und gerade wenn es darum geht, was ja im Moment nicht aufhört, und das ist so ein Kernpunkt, all diese Veränderungen, die nötig sind, auch mitzugehen und die Leute mitzunehmen in all das, was irgendwie anders wird. Und wir Menschen, die allermeisten sind ja nicht nur, also sind ja alle mit so einem Growth oder Open Mindset dann irgendwie unterwegs. Um das alles, um die Veränderungen alle anzugehen, brauchst du im Grunde genommen auch so ein Gefühl von Vertrautheit, also das Gefühl, du bist irgendwo aufgehoben, um dich auf das irgendwie alles einzulassen. Und soziale Wesen, was solidarisch ist, aber das ist gerade nicht so einfach, tatsächlich so nach vorne zu bringen. Und dann, das kommt bestimmt noch dazu, guck mal gerade, wie die Wirtschaft, wie die Konjunktur, wie es insgesamt irgendwie aussieht. Ich war gestern bei einer Veranstaltung Arbeitgeberverband Chemie, also und die Chemiebranche, wie es denen gerade eben auch geht, Energiepreise, Rohstoffe, Fachkräfte sowieso, Standortschließungen hier und da, die Chinesen, seltene Erden, alles, was da eine Rolle spielt. Und wir sind halt ein Land oder hier überhaupt in Westeuropa, uns ging es einfach ganz lange verdammt gut. Ne, und wenn du viel hast, kannst du auch viel verlieren. Und das Gefühl jetzt in so einer Abstiegsgesellschaft, irgendwas zu verlieren, und dann, das führt ja noch dazu, dass erstmal, und wo bleibe ich und wie kann ich meine Freunde auch so ein Stück weit sichern? Also ich glaube, da gibt es viele Gründe. Und statt dann zu sagen, hey, gemeinsam und das wirklich nicht nur so zu reden, wir alle zusammen ziehen den Karren wieder aus dem Dreck oder sorgen dafür, dass wir, wenn wir gerade noch oben sind, da auch oben bleiben. Dann ist ganz oft so, hinten dran ist, aber ja, aber erstmal ich.
Genau,
Ja.
ja, das finde ich ja total spannend. Ich meine, das ist ein Thema, was uns ja sehr beschäftigt, ja, und wie gesagt, unsere Kinder ticken ja da auch sehr reflektiert und auch anders. Und ich habe ja auch nun auch meinen jüngeren Sohn, der im internationalen Kontext agiert im Moment und da mit vielen jungen Menschen aus anderen Ländern und Kulturen zu tun hat. Und wenn wir dann reflektieren, was hier bei uns in Deutschland los ist oder auch in manchen westeuropäischen anderen Ländern, mein Sohn sagt immer in England, die haben gleiche Thematiken wie hier bei uns in Deutschland, aber in vielen anderen Ländern ist es nach wie vor halt anders. Ja, und selbst die Schweizer arbeiten im Jahr 300 Stunden mehr als die
Ja,
Deutschen,
als wir, ja.
250 Stunden. Ja, also selbst im nahen europäischen Ausland hier in der Schweiz ticken da Uhren teilweise anders als in Deutschland. Aber warum ist halt wirklich ich meine, es fängt ja im täglichen Leben an, dass wenn ich morgens in die Bäckerei reingehe und da mit der Verkäuferin zu tun habe, die nur sich sieht und nicht mehr den Kunden sieht, ja, und ihre Probleme und die auch nur am Kunden auslässt, ja, Und also jeder, also wenn jeder an sich denkt, ist ja auch an jeden gedacht, ja. Aber
Ja, auf eine Art,
wieso
ja.
kriegen wir, das nicht mehr hin, dass die Leute sich anfangen, selbst anders wahrzunehmen? Wieso kriegen wir das nicht mehr in dem Unternehmenskontext hin? Ich meine, aus dem Mannschaftssport wissen wir, Teamgeist heißt, ich muss bereit sein, mich fürs Team einzubringen. Ich muss bereit sein, auch mal einen Weg nach hinten zu laufen, wenn es weh tut und den anderen wegzukrätschen.
Um
Ja.
im Sport zu bleiben, das ist den Gladbachern ja jetzt in letzter Zeit nicht so gut gelungen, wo die auch viele
Vorsicht jetzt, dünnes
guck
Eis.
dir, guck dir, nein, guck dir an, was gerade mit bei Bayern München
Ja,
passiert.
genau,
Die hast
absolut.
du nicht so besonders lieb, glaube ich, ne? Aber was der Kompany als Trainer da in seiner Rolle auch zwischen diesem nicht einfachen Uli Hoeneß und Rummenigge und der Mannschaft, also das Spiel jetzt bei PSG, diese erste Halbzeit. Wie die gerannt sind, die laufen auch in der Bundesliga, die meisten gehen auch für die anderen und da sind bestimmt eine Menge Egomanen irgendwie auch auf dem Platz. Aber die haben das verstanden, wenn wir gemeinsam erfolgreich sein wollen, dann müssen wir auch, ey, dann müssen wir auch rennen wie blöd und auch für den anderen und wo der Kane auf dem Platz überall sich rumbewegt und wenn die Innenverteidiger bis hin auf rechts außen ihren Gegenspieler irgendwie verfolgen und sich
Ja.
die Lunge aus dem Leib reißen. Aber um da mal gerade zurückzukommen, weil du
Warte
dich
mal ganz kurz,
jetzt.
Ralf. Ich möchte das Bild, sorry, ich will da noch mal gerade reingehen, weil das genau gut ist, dass wir das mal bewusst machen. Ja, weil da sind wir ja genau in diesem Thema drin. Aufgabe des Egos, einbringen für die Gemeinschaft, ja, und so weiter. Ich würde es wirklich gerne noch mal an dem Beispiel von, ich meine, jetzt sind viele, die den Podcast hier hören, können mit Fußball was anfangen, viele nicht, ja. Aber ich würde es trotzdem gerne mal bringen, dass ein Harry Kane, ja, einer der bestbezahltesten Fußballspieler der Welt, Kapitän der englischen Nationalmannschaft, ja, ein Riesentyp, ja, ein riesen Selbstbewusstsein, auch ein riesen Ego, also eine ganz starke Persönlichkeit, ja, rennt in der 89. Minute quer über den Platz nach hinten als Offensivspieler, ja,
Ja.
um im eigenen Strafraum eine Grätsche
Spät.
zu
Ja.
setzen, die ein Innenverteidiger kaum hinkriegt, ja,
Ja.
und grätscht den weg. So, und jetzt kommt für mich aber das Besondere, und deswegen, das wollte ich da reinbringen, dass die das tun und so machen, finde ich sensationell, ist eine Sache der Führung, genau wie du sagst, ja. So, aber jetzt kommt für mich das Sensationelle, ja, und es wird noch nicht mal gefeiert, sondern es ist für die Mannschaft selbstverständlich, dass das alle so machen. Ja,
Ja.
so. Und das ist für mich der Reifegrad eines Teams, ja, die feiern
Ja.
sich jetzt nicht ab und den Kane ab, sondern sie machen
Ja.
alle. Sie bringen sich alle so ein in diese Mannschaft, in dieses Team, in diese Gemeinschaft, ja. So,
Ja.
und also das heißt, in der heutigen Zeit, ja, mit diesen ganzen schweren Rahmenbedingungen sehen wir an diesem Beispiel, ja, dass es doch geht.
Ja, es werden viele sagen, aber die werden natürlich auch, die kriegen Kohle ohne Ende und so weiter. Da mag auch was dran sein, aber auch die Frage, was führt denn dazu, dass das so geht, wenn man jetzt wieder guckt und Kompany als Trainer, der hat ja anders als seine Vorgänger in den anderthalb Jahren, der hat noch keinen blöden Satz, der stellt sich nicht in den Vordergrund.
Genau.
Es stellt sich nicht, ein ganz wichtiger Punkt, der lässt den Egos so ihr Spiel. Harry Kane übrigens, der sieht ja aus wie ein Versicherungsvertreter, finde ich immer, oder einer von der Bausparkasse. Der sieht ja nicht aus wie ein Fußballer irgendwie. Und mein jüngster Sohn, der kickt ja auch ganz gut. Und als Bayern neulich in Köln gespielt hat, hat Bayern bei Viktoria Köln auf Platz trainiert und Bruno war da auch gerade beim Training und sagte, ey, Papa, das ist schon eine andere Aura, wenn die Bayern-Jungs da aufkommen. Der Kane sieht aus, als wäre er 4 Meter groß. Der
Ja.
Upamecano sieht aus, als wäre er 8 Meter breit und so die. Und wenn das auch so ausgeprägte Persönlichkeiten, sagen wir mal, sind, dann hat der Kane aber erkannt, welche Qualitäten, der Kompany erkannt, welche Qualitäten hat denn der Kane? Und dann lasse ich den doch mal ein Stück weit, also muss natürlich irgendwie ins Spielsystem also kann ja nicht ganz von seiner Philosophie, aber dann lasse ich die Jungs doch auch mal das spielen, wo sie ihre Qualitäten auch haben. Und jetzt rennt also für die Fußballer, die da dabei sind, die kriegen es ja dann mit. Kane als Spielmacher, als Stürmer, mal hinten als Ausputzer und lass ihn alle seine Qualitäten auf den Platz bringen. Das ist großartig.
Ja, und ich meine, das sind wir ja genau beim Transfer in die Unternehmen rein. Ja, wie kann ich das heute in ein Unternehmen transportieren?
Ja.
Kann sich eine Führungskraft ja anders repräsentieren? Wie wird eine Führungskraft anders wahrgenommen, der auch die Verantwortung ja da hat? Er muss ja seine Sachen rechtfertigen. Er muss
Ja.
gegenüber seinen übergeordneten Hierarchieebenen, die es natürlich gibt, ja, muss
Und
er.
wenn der jetzt keine Tore mehr schießt, dann ist das auch ganz schnell vorbei, weil der wurde erstmal gekauft, damit er vorne Tore macht. Und die macht er ja nach wie vor.
Ja.
Aber nochmal für den Transfer, Das ist vielleicht natürlich auch im Fußballplatz auch noch besser zu erkennen, wer da welche Qualitäten hat. Im Unternehmen, ich weiß, vor Jahren haben wir das zigmal gemacht, also auch in den Teams dann mal rauszufinden, wer hat denn wirklich welche Qualitäten. Da arbeitest du manchmal 20 Leute mit einem zusammen, hast gar keine Ahnung, weil der immer seinen Sachbearbeiterjob oder sowas macht und hast gar keine Ahnung, was der sonst noch kann. Und da kriegst du mal mit in der Freizeit, da leitet der drei Vereine und macht dies oder jenes oder sonst noch was noch. Und dieses ganze Talent, diese ganzen Skills auch, die werden im Unternehmen überhaupt nicht abgefragt. Und wenn es darum geht, wie du eben sagtest, was ich sagen wollte, die 300 Stunden, die Schweizer irgendwie mehr arbeiten, gibt es wahrscheinlich verschiedene Gründe für. Und wenn die hier immer weniger Leute haben, um mehr zu arbeiten, was ich glaube auch, dass es nötig sein wird, also zumindest für den Wirtschaftsstandort hier, dass wir da, also ich verstehe auch nicht, warum die Leute nicht dafür sind, dass eine längere Lebensarbeits oder das Rentenalter nach oben verschoben wird. Ich meine, die Rente wurde eingeführt mit 65, da war die Lebenserwartung bei 70 Jahren, ne? Also 5 Jahre, die bezahlt werden mussten und 6 Einzahler für einen Empfänger. Und jetzt, wir werden 10 Jahre älter und immer weniger, das fliegt uns ja irgendwann über die Ohren. Also müsste da ein bisschen mehr passieren. Aber dann wäre es natürlich schön, wenn auch die Arbeitswelt und das Miteinander arbeiten so gestaltet wären, dass die Leute Bock haben zu arbeiten. Und nicht wie in der Gallup-Studie, ne, die ne, nur noch 9%, die wirklich hochidentifiziert sind, die anderen Dienstagvorschrift, die wünschen sich, dass nach dem Sonntag, nach dem Montag gleich der Freitag kommt. Und aber darum geht es ja auch, und das macht ihr bei CIC und ich jetzt ja auch dann ein Stück weit dann mit euch, dafür zu sorgen, dass Arbeit so läuft, dass die Leute Bock haben, morgens aufzustehen. Also ich habe bei so also einen Vortragstitel, der teilt morgens aufstehen, als wäre es Absicht, sogar montags. Ja, was muss denn dafür geschaffen werden? Und ja, und das ist ja das, was wir zusammen hinbringen wollen, dass die Leute auch Bock drauf haben. Ja.
Was muss denn passieren, Ralf? Ich meine, du hast deinen Blickwinkel. Ich meine, du hast ja jetzt nun auch viele Jahre Erfahrung. Du hast mit tollen Unternehmen zusammengearbeitet, ja, und warst für viele renommierte Führungskräfte da auch tätig. Was sind denn im Moment die Dinge, wo du sagst, das muss jetzt passieren, darauf muss es jetzt ankommen? Was sind denn deine Erkenntnisse jetzt aus deiner Expertise, aus deiner Erfahrung heraus?
Oh, wo fange ich an? Also ich glaube, wie heißt es schön, das ist erst einmal der Fisch fängt vom Kopf an zu stinken, das eine, aber es geht genauso, die Sonne scheint von oben. Ne? Also da ist ja an beidem was dran. Und dass das, was ja damals passiert ist, wir eben darüber gesprochen haben, das ganze C-Level nach USA, Silicon Valley und zurück, und die haben dann oft ans Mittelmanagement delegiert, macht ihr mal so ein bisschen New Work mit den Leuten darunter, das kann so nicht hinhauen. Das heißt, und gerade, und wir haben ja jetzt, und du ja eben schon immer in erster Linie mit Mittelständlern, mit Familienunternehmen auch zu tun. Und da schlägt natürlich so wie der Chef, die Chefin tickt, noch mal ganz anders auf ein Unternehmen durch, als wenn das jetzt ein großer Konzern ist, wo alle paar Jahre jemand anderes dann wieder am Ruder ist. Und ich glaube, ein wichtiger Punkt, dass derjenige, der dann andere Wege gehen will, auch selber bereit sein muss, diese anderen Wege zu gehen. Und hoffentlich tickt er gleich schon so wie der Erwin Hülscher, der auch da Feuer und Flamme und auch voll dahinter steht. Mit dem eigenen Kopf, den er dann natürlich auch hat. Aber der die Ideen ja auch total super findet. Und dann muss ich mich selber eben auch entsprechend verhalten. Wenn ich als Chef weiter so durchregiere, wenn es so war, wie ich es früher gemacht habe, für den wird das vielleicht nicht unbedingt so das ganz Richtige sein. Aber also da ganz oben fängt es an. Und dann, was ich erlebe, also die Bereitschaft und die Einsicht, also den so einen Weg gehen zu wollen, also dieses Miteinander und die Leute, also die, ich finde das immer so, klingt so ein pädagogischer Spruch, also die Betroffenen zu Beteiligten zu machen. Also wie kriege ich das hin? Und was dann ganz wichtig ist, dann werden immer mal so Blitzlichter gesetzt, also wir haben so eine Art Organisationsentwicklung, wir überlegen mal so ein bisschen was. Und dann wird es aber nicht konsequent durchgeführt. Ne? Und diese Und das war ja auch schön, als wir uns da bei dem Erwin irgendwie da kennengelernt haben, zu sehen, dass so ein Prozess, also ich sagte eben, wenn was wirklich zusammen funktionieren soll, so eine Art von, also diese psychologische Sicherheit, die Vertrauenskultur aufzubauen, das passiert hier nicht von heute auf morgen, ne? Und es passiert auch nicht von alleine. wo viele Leute, die hoffen, ja, wenn wir miteinander mal ein bisschen nett und dann wird das schon im richtigen Sinne verlaufen. Das ist ja nicht der Fall. Und das ist ein Prozess, der geht über 3, 4, 5, vielleicht eben auch 10 Jahre, bis so eine Kultur sich ein Stück weit dann eben gedreht hat. Und dann die Bereitschaft zu haben, dafür auch Zeit und Geld zur Verfügung zu stellen von der Unternehmensleitung. Und nicht zu sagen, boah, alles, und im Moment, wenn die Konjunktur eng ist, Kosten, 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 natürlich immer ein Riesenthema,
Genau.
aber auch in diese Entwicklung, in eine echte Organisationsentwicklung, die ineinander greift, auch in die Führungskräfteentwicklung, dass das Hand in Hand geht, dass sich alle, also wenn man guckt, so 4 grobe Bereiche im Unternehmen, das eine ist so, boah, wie kriegen wir Tools, Techniken und das ganze Digitalisierungs- und Gedöns hin, also die Arbeit im Maschinenraum, wie kriegen wir möglichst das effizient und effektiv gestaltet. Dann die Arbeit am Unternehmen, also Strukturen, Strategien, haben wir vorhin schon mal ein paar Takte drüber gesprochen. Wo wollen wir hin? Ist unser Geschäftsmodell überhaupt noch zukunftstauglich? Wie wollen wir uns dann organisieren? In welche Hierarchieform und so weiter? Dann das ganze People-Thema. Wie kriegen wir das miteinander? Konfliktlösung. Wie kriegen wir so eine Vertrauenskultur hin? Und wie kriegen wir den Einzelnen noch dahin entwickelt, dass er diese ganzen Veränderungen, die jeder mitgehen muss, dass der die wirklich beherzt irgendwie anpackt? Und was ich feststelle, in ganz vielen Unternehmen, je nachdem, wer da als Berater oder so drin ist, der guckt, also ein Strategieentwickler, der guckt, ne, wenn die von der Großstrategie, die Strategie, 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 dann Digitalisierungsleute gucken oft so auf ihren Bereich. Ich, Coach aus der Ecke kommen, ganz viel diese People-Seite, habe aber von Strategie keine Ahnung. Und wenn dann so ein Chef, der hat ja auch oft sein Faible und hat dann ein paar andere blinde Flecken. Ne, und was total nötig ist, also will jetzt gar nicht in dieses Mikrozeugs da reingehen, aber zu sehen, hey, das ist alles. Wenn da oben, wenn meine Organisationsentwicklung, also meine Unternehmensstrategie nicht mit einer Digitalisierungsstrategie zusammengeht, also sind die überhaupt miteinander, gibt es da über eine Verbindung irgendwo hin, ne? Wenn die die Strategieentwicklung nicht mit den Leuten mitgeht und die Leute nicht mitnimmt, ne? Wenn die Führungskräfte nicht erkennen, dass ihre einzelnen Mitarbeiter, wenn es um Veränderungen geht, dann kann ich Plakate aufhängen ohne Ende. Veränderung als Chance, Veränderung als Chance. Da werden die Kantinen und die Flure zuplakatiert. Und wir brauchen das richtige Mindset. Du musst so, aber dann auch anzuerkennen, warum Menschen bei Veränderungen oft im Widerstand sind. Dass das, was Hochemotionales oft erstmal ist, dass wenn Leute in der Ja, du kennst ja den einen Satz, den ich einmal gesagt habe, der einzige Mensch, der sich nach Veränderung sehnt, ist ein Baby in vollgeschissenen Windeln. Ne? Und die TU München, die herausgefunden haben, in branchenübergreifend, bei größeren Veränderungsformen, dass nicht mal jeder Fünfte, nur 19% aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter als Treiber von Veränderungen gilt, fast jeder Zweite als auf der Bremse steht. Und warum das der Fall ist, ne? Dass die viele Veränderungen nicht an den Widerständen scheitern, dass Widerstände, egal wie ich Change und so weiter kommuniziere, ich werde immer Widerstände haben, der Umgang mit den Widerständen wichtig ist. Und da auch, dass da Gefühle, Emotionen eine ganz wichtige Rolle spielen. Also nochmal, und da, mir das alles mit anzugucken und zu wissen, und das ist jetzt ein Prozess und der dauert eine Weile und die Geduld brauche ich dann eben auch. Also ich glaube, so unterm Strich, das ist immer mal, hier wird mal was und da wird da mal was, und da wird mal ein kleines Team-Event gemacht, und dann entwickeln mal eine Vision. Am besten macht das die Marketingabteilung und dann eine Strategie, die Leute nicht abzuholen, nicht einzubinden. Und es ist ja auch hochkomplex. Also ich meine, nicht umsonst fand ich ja, was ihr da macht und warum ihr auch viele Leute dahin entwickelt habt. Zu dem Great Place to Work, bester Arbeitgeber Deutschlands. Und es ist ein, ja, also dieses, es ist ein Prozess und die größte Rolle spielt erstmal der den Hut dafür auf hat im Unternehmen und der muss die Bereitschaft haben, den Weg mitzugehen. Und wenn man merkt, der will den Weg, dann lässt man es auch besser. Da würde ich die Zeit nicht investieren, ja.
Ralf, ich hab dir wirklich sehr gespannt zugehört, ja, weil ich es nochmal wirklich sehr, sehr interessant finde auch. Ich meine, wir haben uns jetzt schon natürlich das eine oder andere Mal unterhalten und du hast schon Dinge auch mitgekriegt von uns, aber ich sage jetzt mal ganz bewusst an der Stelle auch noch nicht so viel, ja. Und du hast selber eine große Berufserfahrung, du hast eine hohe Expertise und du hast ja jetzt diese Dinge ja schon über viele Jahre mit deiner Erfahrung erlebt, ja. Und wenn du jetzt mit dieser Erkenntnis sozusagen, die du jetzt gewonnen hast, genau diese Dinge so hier berichtest und so darstellst und so erzählst, ja, und das genauso auch empfiehlst, ja, dann muss ich natürlich auf der anderen Seite sagen, fühle ich mich natürlich in dem, was wir tun und machen, total bestätigt, ja. Und das ist natürlich schön, jetzt das auch nochmal zu hören. Das ist jetzt auch nochmal, das will ich vielleicht auch nochmal so für die uns hier zuhören oder zuschauen, nochmal sagen. Also, ich habe dich jetzt vor allen Dingen zwei, dreimal auf der Bühne erlebt, wie du die Bühne rockst, ja. Und das kannst du wirklich grandios, das muss ich nochmal in aller Deutlichkeit auch sagen. Und da bist du auch ganz anders
Danke.
jetzt auch an der Stelle, auch mit welcher Riesen, auch Emotionalität du da die Leute abholst und so. Das macht ja auch Spaß zu sehen. Aber ich finde es auch sehr schön, also wie gesagt, wir haben jetzt auch natürlich schon mal das ein oder andere Gespräch gehabt, aber auch gar nicht jetzt so wie heute, wie
Ja.
reflektiert du heute hier natürlich bist. Und da bist du jetzt auch nochmal ein anderer Ralf Goldschmidt, als ich den sonst so kennengelernt habe. Und wenn du da so reingehst in die Themen und das jetzt auch so siehst und so beschreibst und so weiter, sprichst du mir natürlich in vielen Dingen aus der Seele, ja. Und das ist schön zu hören jetzt auch nochmal.
Es gibt ja
Ja.
auch Gründe dafür. Und ich meine, nochmal, natürlich für alle, die da draußen sind, das ist ja, wenn wir miteinander was machen, dann gibt es ja auch
Ja.
Verbindungen, sonst würden wir es wahrscheinlich ja eben auch nicht tun. Und was
Ja.
mich ja da auch, um den Honig so ein bisschen, den Honig so ein bisschen nochmal zurückzugeben,
Ja.
ich meine das, und ich meine das jetzt unter total ernst, dieses. Ich sagte vorhin mal, so ein Freigeist, ja, und ich liebe das, auf diesen Bühnen zu stehen. Und dann ist das natürlich so, die überlegen, so ein gerüttelt Maß an Inhalten auch zu transportieren, aber das mit einem hohen Unterhaltungswert. Und ich glaube, das kriege ich ganz gut hin. Aber
Ja.
das hilft ja auch nichts. Und ich habe ja durchaus einen Wirkungswillen. Ich komme ja aus der Trainer- und Coach-Ecke,
Ja.
will was bewirken. Und wir wissen alle, mit einem Vortrag drehst du ja die Welt nicht. Das ist schön, nur so ein paar Impulse zu
Ja,
setzen.
genau.
Aber
Ja.
dann zu sehen, und ich habe ja auch diese Struktur da unten drunter, die Leute, die das dann wirklich tagtäglich irgendwie umsetzen, nicht? Und dann zu sehen, dass es Unternehmen gibt, eben wie dich, wie euch, wie CC, die genau diese Arbeit dann machen. Ich habe ja
Ja.
hundertmal mehr Spaß dran, so einen Impuls zu setzen, wenn ich weiß, dass in einem Kontext oder danach eben auch was passiert. Und nicht, also ich sage mal meinem Vortrag manchmal dann so, tschüss, so, jetzt habe ich mein Stündchen hier einen inspirierenden Vortrag gegeben, jetzt seid ihr diejenige und jetzt macht mal, so geht's ja nicht. Also und
Genau.
das, ja.
Ja, das ist das Schöne, würde ich auch gerne nochmal so unterstreichen. Auch es ist total wichtig, die Menschen zu diesen Themen abzuholen, sie wachzurütteln, Impulse zu setzen und so weiter. Und wie gesagt, genau in diesem Themenkontext, das machst du grandios, um die Leute da erstmal, auch die Führungskräfte, deswegen kann ich auch wirklich nur empfehlen, dich dafür entsprechende Veranstaltungen zu buchen oder auch da dich als Speaker zu holen, um da auch in einem Unternehmen oder bei sonstigen Dingen da die Führungskräfte auch wach zu machen und genau denen zu erzählen, dass es darum geht. Aber wir können jetzt wieder mit einem Fußballbeispiel natürlich das Ganze unterstreichen. Die Wahrheit liegt nachher auf dem Platz, ja. Und es muss ganz viel trainiert werden, trainiert werden, trainiert werden, ja.
Ja.
Und wenn ich dann an so einen Trainer wie Lucien Favre denke, mit welcher Akribie und welcher Tiefe der dann die Spieler auf dem Platz wo wie zeigt, wie sie laufen müssen, was sie machen müssen und was sie verändern müssen. Und das mit hoher Leidenschaft, ja. Dann das ist dann der Weg, ja. Nur wenn man das macht, dann ja im Training, ja, dann werde ich es nachher auch ins Spiel bringen und werde es nachher auch in Siege umwandeln und in dauerhafte Siege und in den nächsten Reifegrad einer Organisation.
Adi Preisler, glaube ich, war es, der den Satz geprägt hat, ne? Grau ist alle Theorie, was zählt, ist auf dem Platz.
Ja, genau. Ja, so ist es. Lieber Ralf, die Zeit rennt. Ja, Wahnsinn.
Oh, sind wir
Wir können,
schon.
glaube ich, noch einen Moment weiter philosophieren. Vielleicht machen wir das auch bei nächster Gelegenheit. Es schreit nach einer zweiten, dritten und vierten Folge, die wir dann in entsprechenden Abständen sicher,
Quasseln können wir, oder?
ja, genau, die wir noch nachlegen können. Aber ich hoffe, und da gehe ich ganz fest davon aus, dass durch das, was wir hier kundgetan haben, was du auch gesagt hast, zumindest viele Unternehmer und Führungskräfte, die ja auch die Folge sich anhören, nochmal ins Nachdenken kommen, ins Reflektieren kommen und ihre entsprechenden Erkenntnisse daraus ziehen. Deswegen sage ich von meiner Seite aus vielen, vielen Dank, dass du zu CEC auch zumindest so weit gekommen bist, dass du uns unterstützt, dass du uns da auch weiterbringst in den Themen, die wir haben. Da sage ich danke schon mal an der Stelle dafür und danke auch für die Zeit heute. Und wie immer hat an der Stelle unser Gast natürlich das Schlusswort.
Ah, oh mal, das wusste ich. Ah ja, stimmt, so ist es. Mein Schlusswort. Ja, lass uns da was draus machen und manchmal vielleicht auch so dieses. dass so ein Externer ja manchmal so seine Existenzberechtigung Berechtigung hat, dass er auch nicht nur neue Sachen erzählt, aber manche Sachen sagen kann im Unternehmen, die ein Interner so nicht sagen kann. Ich sag dir danke für dabei zu sein und die nochmals Kompliment gerne zurück. Lass uns da gerne viele Sachen zusammen machen. Und schließen möchte ich, weil wir gerade Fuß, schließen möchte ich mit, auch für die Leute da draußen, mit einem Zitat eines großen Fußballers, ne? Weil hier du Fohlen Gladbach, also er war Weltfußballer, ist noch immer Rekordnationalspieler, ne? Als Trainer hat es nicht so richtig hingehauen, als Kommentator gehen die Meinungen in unterschiedliche Richtungen. Man kann ihn auch zu privaten Themen fragen. Ich habe 5 Ehen, hat er so hinter sich gebracht und so weiter. Und also Lothar Matthäus. Manche sagen ja, der sei kognitiv so ein bisschen gedeckelt, aber manchmal haut er ja Weisheit raus, da muss man sich einfach irgendwie anschließen. Und wenn mal was nicht so hinhaut, und das kann ja sein bei all diesen Veränderungs- und Transformationsvorhaben und so weiter, und mal Fehler passieren und so weiter, wo er so mal so schön gesagt hat, für solche Situationen sagt, wir dürfen jetzt nur nicht den Sand in den Kopf stecken. Und damit hat er zweifelsohne recht. Dann möchte ich mal mit dem alten Gladbacher Lotter heute hier bewenden lassen. Gerne wieder, vielleicht auch noch zum anderen Thema oder ihr das eine oder andere vertiefen. Es war mir eine große Freude, Andreas. Dankeschön.
Jawohl, dann, lieber Ralf, danke allen, viel Spaß, ja, und viel Erfolg bei allem, was ihr euch oder sie sich vorgenommen haben. Und bis zum nächsten Mal, ihr, euer Andreas Schaller.
Tschüss. Das war Adlerblick, der Impulsgeber-Podcast für Unternehmer und Führungskräfte. Schön, dass Sie dabei waren. Wenn Ihnen die Folge gefallen hat, freuen wir uns über Ihre Bewertung. Und natürlich, wenn Sie auch das nächste Mal wieder einschalten. Abonnieren Sie uns gerne auf der Plattform Ihrer Wahl, um keine Episode zu verpassen. Alle weiteren Informationen sowie den Link zu unserer Website finden Sie wie immer in den Shownotes. Bis zur nächsten Folge und bleiben Sie zukunftsorientiert.